Jesus dir ganz neu begegnet.
Sie hören eine Predigt der Freien Evangelischen Gemeinde Main-Taunus in Krifteln.
Du willst unser Leben segnen, lässt uns glauben und verstehen, Liebe wird niemals vergehen. Liebe wird niemals vergehen.
Mich hat neulich was verändert. Oh. Der Sound auch. Hat schon so ein bisschen was Himmlisches an sich. Ich bin zum zweiten Mal Großvater geworden. Und als ich dieses Würmchen in meiner Hand hatte, keine 12 Stunden alt, und wie es mich dann angeschaut hat, oh, ich habe gedacht, jetzt muss ich mein Herz teilen. Weil mein erster Enkel vor 2 Jahren hat mich auch schon so angeschaut. Und das hat mein Leben verändert. Und jetzt noch einer. Ich habe gedacht, Gott, wie soll das gehen? Ich dachte immer, als ich Vater geworden bin, das war schon so, dass es mein Leben verändert hat. Und weiß Gott, das hat's getan. Vor allen Dingen die Nächte. Und später auch der Tag. Aber Enkelkinder, ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Das hat mich verändert. Sie haben auf der Allianz Gebetsheft Deckelseite gerade vielleicht auch beim Eingang nochmal gesehen, ein Bild für dieses Thema gewählt. Da oben diese Schmetterlinge. Und mich hat das sofort an das Lieblingsbuch meines großen Enkels, was ich Ihnen jetzt über die Bilder mitgebracht habe. Kennen Sie das? Alle Großmütter nicken, alle Kinder freuen sich auch. Das sind Bücher, die Groß und Klein gerne lesen. Weil man kann dieses Buch nicht nur einmal lesen, sondern mein Enkel liebt es, es jeden Tag, wenn er bei mir ist, mehrmals zu lesen. Weil wenn wir es einmal durchgelesen haben, sagt er noch einmal. Und dann fangen wir wieder vorne an. Und ich finde, es ist so eine schöne Geschichte, die das deutlich macht, dass das eigentlich unser Leben ist. Wir sind so eine kleine Raupe und fressen uns durchs Leben. So jeder schaut, dass er genug abkriegt. Und in meinem Buch gibt es ganz viele Früchte mit Löchern. Erdbeeren, Pflaumen und es wird nachher kolossal. Nicht nur ein Eis, mehrere Eis und mehrere Kuchen und immer mehr und mehr. Und ich habe gedacht, eigentlich wie unser Leben, nicht? So im Laufe der Zeit, wir fressen und fressen. Bei uns heißt das Essen, aber manchmal sieht es auch anders aus. Und manchmal ist so dieser Hunger nach mehr, immer mehr haben zu wollen. Und mit dem, was wir haben, noch lange nicht satt zu sein. Und das darf auch nicht sein. Wehe, wir würden satt werden, wir würden unsere Wirtschaft dermaßen überraschen, dass wir sofort in die Rezession rutschen würden. Wenn wir alle nicht mehr wollen würden, sondern auf einmal zufrieden wären mit dem, was wir hätten. Ich habe meiner Frau neulich gesagt, wenn ich in meinen Kleiderschrank schaue, ich habe genug, bis ich sterbe. Für meine Frau war das eine chaotische, typisch männliche Äußerung, die ich dann doch nach einer intensiven Diskussion zurücknehmen musste und mich darauf einlassen musste, dass ich auch noch mal was Neues will, bevor ich sterbe. Weil meine Frau fand das nun sehr langweilig, mich bis zum Ende meines Todes in diesen gleichen T-Shirts und Hemden zu sehen, was mir nichts ausmacht. Aber sie sagt, du musst dich auch nicht den ganzen Tag angucken. Also irgendwie satt und doch nicht satt, Hunger haben und doch genug haben und wir fressen uns so durch. Und wir machen das doch im Geistlichen auch. Wir gehen jede Woche in die Gemeinde, wenn wir gute Christen sind, alle 2 Wochen, wenn wir normale Christen sind und ab und zu, wenn wir Durchschnittschristen sind und einmal im Jahr, wenn wir noch dazugehören wollen. Wir futtern uns was an, was wir schon längst wissen und ich werde Ihnen leider heute auch schon wieder etwas sagen, was Sie schon längst wissen. Und das ist ja ein blöder Job. ich sage Ihnen was Sie schon wissen? Blöd. Das ist wie, ich soll Ihnen ein T-Shirt verkaufen, obwohl Sie schon 40 T-Shirts haben. Dann muss ich Ihnen irgendwie vermitteln, dass das T-Shirt, was ich Ihnen verkaufe, viel besser ist als all die anderen. Das möchte ich Ihnen heute aber gar nicht sagen. Ich möchte ja nicht sagen, dass alles, was Sie bisher gehört haben, blöd waren. Und das, was ich Ihnen heute sagen will, das ist toll. Ich wünsche, dass Gott zum Zuge kommt und Ihnen heute das gibt, was er an Ihrem Leben verändern will. Ein Text, den Sie vielleicht schon oft gelesen haben, aus dem 1. Korintherbrief, dem 15. Kapitel, ist die Vorgabe für meine kurze Predigt. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Da muss man noch zuhören, oder? Wenn es um Geheimnisse geht. Geheimnisse. Wir sollten unsere Gottesdienste Mysterienfeiern nennen. Dann würden eine bestimmte Gruppe von Menschen, die nie in einen Gottesdienst kommen, mal vorbeischauen, was es da auf sich hat. Wenn wir dann noch das richtige Bild unterlegen, unter Mysterium Meeting oder Treffen, dann hätten einige ein gewisses Gefühl von, da muss was Tolles sein. Und wenn wir dieses Tolle, was wir da erwarten, dann auch in dieser geheimnisvollen Weise weitergeben, es geht nämlich gleich total spannend los. Wir werden nicht sterben. Was ein Geheimnis. Wir werden nicht sterben. Na, also wer das nicht wissen will, wie das geht. Wir werden nämlich stattdessen verwandelt. Ja, wow. Das haben wir alle schon gewusst. Keiner von uns wird in diesem Sinne sterben. Weil natürlich hier, und das haben wir sofort assoziiert, Sterben in einer ganz anderen Art und Weise gemeint ist. Natürlich werden wir alle sterben, aber wir werden nicht richtig sterben, sondern etwas von uns wird überleben. Und wir glauben, dass das, was überlebt, was ist, was war das nochmal? Was überlebt da von mir? Es lohnt sich vielleicht noch mal einen Moment weiter zuzuhören. Denn plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, dann wird es passieren, dass wir verwandelt werden. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen das Unverwesliche, und das Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber diese Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden, was das Wort Gottes geschrieben hat. Sind Sie überhaupt noch mitgekommen zwischen sterblich und nicht sterblich und verweslich und nicht verweslich, oder sind Sie zwischendrin durcheinander gekommen? Bei Geheimnissen ist das ja so, dass man genau aufpassen muss. Jetzt haben Sie wahrscheinlich nicht richtig aufgepasst, weil Sie dachten, das Geheimnis wäre einfach herauszufinden. Wenn ich einen Zauberhut gehabt hätte, hätten Sie besser zugeguckt. Aber ich will Ihnen was erklären. Ich will nicht zaubern, aber sowas Ähnliches. Was passiert denn mit dieser Raupe? Wisst ihr, was passiert mit der Raupe? Ja, Lena. Ja, dich meine ich, jetzt habe ich deinen falschen Namen gesagt, Entschuldigung, den von deiner Mama, oh Gott. Ein Schmetterling, was wird es denn vorher, bevor es ein Schmetterling wird? Was wird aus der Raupe vorher? Eine Puppe, genau. Können wir das nächste Bild sehen? Eine Puppe. Ich meine, die sieht ja noch blöder aus, ne? Also ich meine, so eine Raupe ist ja schon irgendwie nicht so die vollendete Schöpfung. Aber diese Puppe, die sieht ja nun noch irgendwie uninteressanter aus. Aber geheimnisvoller. Weil man ja noch viel weniger erkennt. Man sieht nur die Hülle und nicht das, was drin ist. Denn das, was drin ist, ist nicht das, was vorher draußen war. Und trotzdem ist das, was vorher draußen war, Teil von dem, was jetzt drinnen ist. Und deshalb wird das, was später rauskommt, anders sein als das, was vorher draußen war, obwohl es das Gleiche war, was drinnen ist. Sind Sie jetzt auch auseinandergekommen, durcheinander gekommen oder haben Sie mir folgen können? Ich habe nicht geübt, dass ich das richtig sage. Deshalb, ich hätte mich vertun können. In der Aufnahme kann man es hinterher vielleicht erkennen. Aber man kommt schon durcheinander. Wie kommt denn aus der Raupe dieser wunderbare Schmetterling, der als nächstes zu sehen ist? Das Geheimnisvolle passiert in dieser braunen Hülle. Das Geheimnisvolle, was auch den Forschern bis heute noch nicht so richtig klar ist. Weil was da passiert, ist phänomenal. Das ist so ein bisschen ähnlich wie das, was bei meinem Engelkind passiert ist, bis ich ihn neulich lebendig in der Hand hatte. Vorher habe ich ihn überhaupt nicht gesehen, aber ich habe meine Schwiegertochter gesehen und die hatte eine Kugel, die war gewaltig. Die sah nicht so hässlich aus wie dieser braune Concon gerade, aber das, was da drin war, war nicht zu sehen. Aber die Technik hat es möglich gemacht. Meine Schwiegertochter hat viel Geld in die Hand genommen, um einen 3D-Ultraschallfilm zu zeigen. Und dann sah ich, was in diesem Bauch war. Gewaltig. Der schnappte schon, mein kleiner Enkel, man konnte schon sehen, dass es ein Er war. Deshalb hat er natürlich auch heute schon im dritten Monat seinen Namen bekommen. Er hieß Henry schon seit dem dritten Monat, stand schon auf dem Anrufbeantworter mit drauf. Und Henry hat schon seine Nabelschnur gegriffen und mit ihr gespielt. Mit schlappen 4 Monaten. Begeisternd, was da drin passiert ist. Aber wie es dazu gekommen ist, mein ältester Sohn ist Biologie-Doktorand und der forscht im Genmaterial und verändert da was. Finde ich immer ganz gefährlich. Ich rede dann mit ihm und dann erzählt er mir, ja, so wie das so alles so abgeht. Was Sie da so sehen können und was Sie nicht sehen, was Sie wissen und was Sie meinen zu wissen. Und es bleibt ein Geheimnis bei all dem, was man bisher entdeckt hat. Und was am Ende rauskommt, ist ein Schmetterling. Der Verwandlungsprozess ist nicht richtig nachvollziehbar. Man kann ihn nur begleiten und ab und zu kleine Fotos davon, kleine Abschnitte erkennen und immer ein bisschen besser. Doch wie es wirklich funktioniert, geht nicht nachzuvollziehen und ist auch nicht nachvollziehbar und ist vor allen Dingen nicht nachmachbar, weil es eben Gott ist, der dieses Geheimnis für sich behält. Aber er lässt uns Anteil haben an dem, was rauskommt. Deshalb endet unser Vers damit, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Wir hören diese Worte immer auf dem Friedhof. Und da ist der Tod ein Stachel. Aber heute sitzen wir nicht auf dem Friedhof und hören diese Worte als Worte des Lebens. Der Stachel des Todes ist überwunden. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch den Herrn Jesus Christus. Da hat sich etwas getan in unserem Leben dadurch, dass Jesus Christus an dieser Stelle mit dem Tod etwas gemacht hat, was dazu führt, dass es verwandelt wird in neues Leben. Verwandelt wird in etwas, was ewiges Leben ist, was so viel mit dem Leben vorher zu tun hatte, wie das Leben des Schmetterlings mit dem Leben der Raupe. Wenn der Schmetterling sich noch erinnern würde an sein altes Leben, wenn wir das in dem nächsten Bild mal sehen, das wäre doch peinlich, oder? Ein Schmetterling, der kreist jetzt um die Blätter und denkt, ach, was hatte ich für ein bescheuertes Leben, als ich da noch krabbeln musste. Heute lab ich mich an den Blüten, früher müsste ich Blätter fressen. Es war das gleiche Leben und doch qualitativ so anders. Was hat von der Raupe überlebt und was sieht man noch im Schmetterling? Wo sind an der Raupe die Ansätze für die Flügel? Ein schönes Bild dafür, dass auch wir verwandelt werden und wir nicht richtig wissen, wie es aussehen wird, was danach auf uns wartet. Aber was würde es der Raupe helfen, wenn man ihr beschreibt, ei, du wirst mal ein Schmetterling? Für das Leben der Raupe macht das ja keinen Unterschied. Weil die Raupe muss weiter Blätter fressen und muss sich mühsam vorwärts bewegen und könnte noch nicht auf die Idee kommen, zu fliegen. Was ist mit dem ewigen Leben, was wir schon haben? Wir tragen es schon in uns, sagt das Wort Gottes. Denn es heißt im Johannesevangelium 6. Kapitel, dass wir das Leben schon in uns haben. Das ewige Leben, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und ich denke mal, hier sitzt heute keiner, der nicht an Jesus Christus glaubt. Sonst wüssten Sie wahrscheinlich von dieser Allianz-Gebetsstunde hier in Hofheim gar nichts. Das heißt, Sie glauben und das bedeutet, dass das ewige Leben schon in Ihnen drin ist. Sie sind das Glas Wasser und das ewige Leben vom Himmel ist schon drin. Sehen Sie es? Nicht. Sie wollen was Richtiges sehen. Das ewige Leben ist nämlich eine harte Nuss. Nun haben wir das ewige Leben in uns, eine harte Nuss. Keiner weiß richtig, was damit anzufangen. Was will ich denn jetzt schon mit dem ewigen Leben? Ich muss noch sterben. Ich habe ein ewiges Leben, naja. Schön, dass ich es habe. Ich gucke, dass ich es nicht verliere. Also ich passe auf, dass ich diese Nuss nicht verliere. Und irgendwann werde ich sie knacken. Und dann werde ich wissen, was das ewige Leben schon war. Jetzt weiß ich es halt noch nicht. Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass ich es habe. Und ich muss aufpassen, dass mir es keiner klaut. Also verhalten wir uns Christen ganz schnell so, als hätten wir was, was man uns wegnehmen könnte. Und wo wir darauf aufpassen müssen, dass es uns keiner wegnimmt. Das nennt man eine defensive Haltung. Etwas haben, was einem keiner wegnehmen darf. Das macht das Leben sehr anstrengend, weil man das, was man hat, ständig bewachen muss und aufpassen muss, dass es einem keiner wegnimmt. Dass man es nicht verliert, unterwegs. Und irgendwann gar nicht mehr an die Nuss denkt. Und meine Herren, okay, na klar, irgendwo war da noch die Nuss, aber was mache ich denn jetzt mit dieser Nuss? Ach, ich weiß es ja auch nicht. Naja gut, ist sie überhaupt noch da? Und ab und zu erinnert man sich mal, meistens am Grab, wie sieht es denn aus, wenn ich mal sterben müsste? Och, glaube ich, dass ich leben werde? Glaube ich, dass ich das ewige Leben habe? Weiß ich gar nicht so. Ja, eigentlich habe ich es ja, eigentlich glaube ich es. Je nachdem, wie man betroffen gerade ist, ist der Glaube dann auf einmal nah oder nicht nah. Aber man vergewissert sich wieder, ist die Nuss noch da? Ich glaube, dass das ewige Leben etwas anderes ist. Es ist nicht etwas, was die Raupe irgendwo so in dem hinteren Glied Nummer 25 in seinem Körper hat. Wenn das ewige Leben so wäre, wie das, was ich jetzt reingekippt hätte, hat es was verändert? Sie können gerne mal probieren. Es ist eine richtige Rotweinschorle jetzt. Müsste man jetzt noch aufpassen, dass man es verliert? Könnte man es irgendwie wieder trennen? Ich möchte Ihnen das heute zusprechen. Sie haben das ewige Leben und das kann Ihnen keiner mehr nehmen. Weil Gott es Ihnen sowieso geschenkt hat. Sie haben es sich nicht verdient und müssen jetzt auch nicht nachträglich verdienen, dass Sie es behalten dürfen. Sie müssen selber keine Anstrengung unternehmen, damit Sie es behalten, sondern Gott hat es Ihnen gegeben. Und er hat sich bewusst sie ausgesucht. Er hat nämlich gesagt, hey, dich suche ich mir aus, um dir mein ewiges Leben schon jetzt zu schenken. Weil ich mit dir schon jetzt eine Beziehung haben will. Denn dieses ewige Leben ist eben Gott kennen. Und nicht über Gott etwas wissen oder wissen, dass es ihn gibt. Immerhin, die Mehrheit der Bevölkerung in unserem Land weiß noch, dass es Gott gibt, glaubt auch noch, dass es ihn gibt. Aber ob sie mit ihm leben, ob sie mit ihm eine Beziehung leben, ob sie sich mit ihm haben verbinden lassen oder ob sie ihn einfach nur als Zusatzaccessoire in ihrer Lebensplanung mit eingebaut haben. Er liegt so im Schrank. Ich war vorhin ganz spontan in einer nigerianischen Gemeinde, um dem Pastor ein gesegnetes neues Jahr zu wünschen. Und die waren gerade im Gottesdienst und waren an der Stelle, wo sie alle ihre Bibel in die Hand genommen haben. Und dann haben sie gedacht, das ist unser Schatz. Und dann haben sie es gesungen, 10 Minuten lang. Und haben sich umgedreht und haben jedem seine Bibel gezeigt. Das ist mein Schatz. Da ist mein Leben verborgen. Das ist mein Schatz. Und die waren ganz fröhlich dabei. Die wussten, dass sie einen Schatz hatten, der ihnen gehört, den ihnen auch keiner nehmen kann. Aber sie wollten diesen Schatz plündern. Und sie waren an diesem Gottesdienst da, um sich gegenseitig daran zu freuen, dass sie diesen Schatz haben. Liebe Geschwister, wir haben das ewige Leben. Da können wir einen drauf trinken. Wir haben das Leben wirklich in alle Ewigkeit. Und es gibt nur einen Grund, warum wir es haben, weil Gott uns so sehr geliebt hat, dass er es uns geschenkt hat. Und wenn Sie es angenommen haben, wenn Sie diese Beziehung eingegangen sind, dann möchte Gott Ihnen zusprechen, ich werde bei dir bleiben, dein Leben lang und darüber hinaus. Und Paulus hat es seiner Gemeinde so vermittelt, er hat gesagt, nichts und niemand kann euch von dieser Liebe Gottes trennen. Wie kommt ihr eigentlich auf die Idee, dass euch irgendein Umstand, über das ihr so jammert, über irgendeine Not, die euch so beschäftigt, dass ihr irgendwie auf die Idee kommt, das Wichtigste in eurem Leben würde verloren gehen. Am Ende eures Lebens ist eins sicher, die Verwandlung in das Ewige. Nur, wir haben es jetzt schon. Es ist nicht die Nuss, die wir bewachen müssen wie ein Weltmeister, damit wir es irgendwann am Ende mal auskosten können. Wir haben jetzt schon Teil an dem ewigen Leben. Wenn wir mit dem nächsten Bild uns mal überlegen, wie unser Leben oft sich Gedanken macht. Unsere Nöte, unsere Not mit dem Euro. Hilfe, was wird passieren mit unserem Geld? Was hat es uns beschäftigt in den letzten Wochen? Und natürlich immer, wenn man eine Not hat, dann will man ja auch sehen, wer schuldig ist. Und wir haben auch schon ausgemacht, wer schuldig ist, die Schweizer, weil die horten alles Geld und die sind auch noch die Chefs in unserer Deutschen Bank. Das ist alles ganz fürchterlich und die Manager und die machen alles falsch. Hallo, die machen nicht viel mehr falsch, nur in anderen Dimensionen, wie wir auch. Wir geiern dem Geld genauso hinterher wie sie. Geiz ist geil. Alle, die in das Geschäft gehen, haben ja dazu gesagt. Und viele machen mit. Und wir auch. Das ist nicht der Punkt. Wir können eine andere Perspektive einnehmen, weil das dazugehört. Das heißt ja nicht, dass nur noch ewiges Leben in unserem Leben Teil ist. Sondern in unserem Leben ist vieles noch andere auch noch Teil. Die Frage ist, welchen Geschmack wir unserem Leben immer wieder geben wollen, in dem, was trinken wir. Vielleicht mal das nächste Bild. Vielleicht ist das die Zukunft dieses Jahres. Für mich ist das ein neues Bild für Erweckung. Ich hatte früher immer das Bild, dass alle Menschen auf einmal in ein großes Stadion kommen und dann wir einen großen Gottesdienst in dem Stadion feiern und wir dann mal allen zeigen können, wie viele wir sind. Ich habe ein neues Bild, dass unsere Kirchen überfüllt sind. Ich meine, hier ist schon noch ein bisschen Platz, aber wenn dies jetzt voll wäre und die Leute würden überall hier stehen, das wäre doch auch mal eine Idee. Und wenn die nicht nur einmal gefüllt sind, sondern ich habe es auf dem ökumenischen Kirchentag erlebt, das war den ganzen Tag voll. Die Leute strömten immer in die Kirche rein, hinten durch die Beinportale und durch die Seitenportale konnten sie wieder raus. Und den ganzen Tag ging es rein und raus. Und wissen Sie, was drin war? Nix. Nix außer die Gegenwart Gottes. Menschen, die Bibelstellen vorgelesen haben oder die Lieder gesungen haben oder Stille. Eine ausgesetzte eucharistische Anbetung durch die Hostie der katholischen Gemeinde, in der das stattfand. Sonst nichts. Und die Menschen sind rausgekommen, total beglückt, weil sie etwas von diesem Ewigen gespürt haben. In der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Wir verkaufen keine Ware. Wir verkaufen kein Konzept. Wir verkaufen keine Mitgliedschaft in unseren Gemeinden. Wir laden ein zu einer lebendigen Begegnung mit Gott. Und wissen Sie, wir haben nicht nur die Kirchen, sondern jeder von Ihnen ist auch eine Kirche. Ein lebendiger Tempel unseres Gottes. Und wenn Sie unterwegs sind, und das vielleicht im nächsten Bild, wenn Sie unterwegs sind in Ihrem Alltag, müssen Sie nicht so fromm aussehen wie diese Dame. Sie müssen nicht den Rosenkranz als Zeichen des Gebets in der Hand halten. Wenn Sie in Ihrem Alltag das Gebet wahrnehmen, sprich sich bewusst machen, dass in Ihnen eine andere Kraft lebt, ein Schluck vom ewigen Leben, ein Schluck von der Kraft Gottes, ein Schluck von der Gegenwart Gottes, von der Herrlichkeit Gottes, die in Ihnen ist, vielleicht morgen früh, wenn Sie in die Arbeitsstelle marschieren. Machen Sie die Tür doch mal anders auf von Ihrem Betrieb. Die Tür auf in der Tür einen Moment durchatmen und sagen, mit mir kommt das Reich Gottes in diese Firma. Die Ewigkeit ist auf dem Weg nach Opel. In dem Moment, wo du das Werkstor durchschreitest. Die Ewigkeit ist auf dem Weg in die Verwaltung von dem Kreishaus hier in Hofheim, wenn du dort arbeitest. In der Schule, in die du am Montag gehst. Atme doch mal auf der Schwelle der Tür durch und mach dir bewusst, wer jetzt in diese Schule geht. Nicht nur du, sondern Christus in dir. Das ewige Leben ist mit dir, der Auferstandene. Und damit die Kraft des Auferstandenen ist mit dir. Wir haben da keine Nuss, die wir bewahren müssen, dass uns die jetzt von Montag bis Freitag keiner klaut, damit wir am Sonntag noch vorweisen können, wir hören noch immer dazu. Sondern wir haben etwas in uns, was Kraft entfalten will. Am Montag, wenn Sie Ihre Nachbarin begegnen oder wenn Sie in Ihrem Turnverein am Abend Sport treiben, machen Sie sich mal bewusst, wenn Sie Ihre Klamotten ausziehen. Ich kann hier so viel ausziehen, wie ich will, aber Jesus, der Auferstandene ist mit mir und damit seine ganze Liebe. Und dann rennen Sie durch die Turnhalle in der Freude der Gegenwart Gottes. Das ist nicht nur eine Idee, das wirkt wirklich. Weil Gebet immer wirkt. In dem Moment, wo wir uns öffnen dafür, dass der Geist Gottes, Christus in uns zur Wirksamkeit kommen sind, verspricht er, dass er zur Wirksamkeit kommt. Das nächste Bild vielleicht noch. Hoffnung für unser Land. Hoffnung für unser Land ist nicht, dass Angela Merkel die richtige Entscheidung trifft, sondern dass die Christen wach werden in diesem Land und dafür beten, dass Angela Merkel die richtige Entscheidung trifft. Weil Angela Merkel hat null Ahnung von der richtigen Entscheidung, weil das ganze Ding ist viel zu komplex und sie kann hier 100-mal was entscheiden. Das muss in Europa kein Mensch mitmachen. Und dass überhaupt was Vernünftiges bei dem Chaos noch rauskommt, das ist ein Wunder, was wir brauchen. Wer ist für Wunder zuständig? Nicht die Kanzlerin. Wir Christen sind für die Wunder zuständig, denn wir haben die Wunderkraft in uns, die Auferstehungskraft des lebendigen Christus. Und wenn wir beten, bewegt sich der Himmel. In dem Moment wird in das Arbeitszimmer unserer Kanzlerin der Himmel freigesetzt. Davon bin ich fest überzeugt, dass wenn wir beten, jedes Mal, wenn wir beten, ist ein Engel unterwegs zu tun, worum wir gebeten haben. Weil Gott versprochen hat, wenn wir beten. Und er sagt das im Markus, im Johannes, im Lukas. Er sagt das in den ganzen Evangelium zigmal. Wenn ihr betet, dann geschieht es. Bittet mich und es wird geschehen. Wir lesen bei den Sprüchen immer die Bedingungen, die da stehen. Wenn wir ernstlich genug beten, wenn was weiß ich wir machen, wenn wir nur viele genug sind oder was auch immer. Wir dürfen glauben, dass wenn wir beten, dass im Himmel gehört wird. Gott hört unserem Gebet zu und er möchte es tun, weil er uns die Herrschaft auf dieser Erde übergeben hat. Wir sind seine Leute, wir sind seine Mitarbeiter, wir sind seine Mitregenten. Er lebt in uns und er möchte ja nicht, dass wir das alleine machen, sondern mit uns zusammen. Deshalb im Gebet verbinden wir uns mit diesem auferstandenen Christus in uns und mit dieser Kraft dürfen wir Wirksamkeit entfalten in unserem ganz normalen Alltag. Und nicht nur da, sondern auch in unserer Region, in unserem Land. Wir beten am Freitag als Frankfurter Allianz im Römer und wir haben die Politiker alle eingeladen. Wir haben gesagt, wir kommen direkt in den Römer, wo ihr sonst immer seid. Ihr müsst nicht erst zu uns kommen und wir beten mit euch. Um 8 Uhr treffen wir uns dort und wollen mit unseren Politikern beten. Und es haben ein paar gesagt, dass sie kommen wollen. Und wir werden mit ihnen beten. Wir werden für die Oberbürgermeisterwahl werden. Beten. Das ist unser großes Ding vor Augen. Wir werden aber auch für die einzelnen Ausschüsse beten. Wir werden dafür beten, dass unsere Politiker die Weisheit des Himmels bekommen. Und das sollen sie wissen. Letztes Jahr hat eine SPD-Politikerin gesagt, das hätte sie ja noch nie in ihrem Leben erlebt. Unser Kämmerer hat vor 2 Jahren zum ersten Mal in seinem Leben ein freies Gebet gesprochen. Weil als Politiker wollte er sich nicht lumpen lassen. Und als wir ihm dann gesagt haben, wollen Sie auch dafür beten, dass die Finanzen in unserer Stadt gut gehen, hat er das tatsächlich gemacht. Hat sich ans Pult gestellt und hat ein freies Gebet gesprochen. Hat er mir hinterher gesagt, das war ja eine Herausforderung, Herr Oettinghaus, das habe ich ja noch nie gemacht. Aber Gott hat sein Gebet erhört. Unserer Stadt ging es letztes Jahr blendend. Er ist dies Jahr nicht wiedergekommen, weil er es wahrscheinlich vergessen hat. Aber wir Christen können das doch noch weiter glauben, oder? dürfen wir nicht weiter glauben, dass unser Gebet wirksam ist, nicht weil wir die tollen Beter sind, sondern weil der lebendige Auferstandene in uns lebt und unser Gebet gerne nehmen möchte, um zu tun, was er will. Denn wir beten doch im Vater unser, dein Wille geschehe. Das nächste Bild als Abschluss. Ich fand, das war ein schönes Plakat. Eine Berliner Gemeinde hat das draußen an ihrem Plakatständer so richtig groß draufgeklebt. Ich möchte uns Mut machen, wenn wir zusammen beten in dieser Region, für diese Region, für unsere Städte, für unsere Verantwortungsträger, für unsere Firmen, wenn wir gemeinsam, ich meine, wir sind ja so nah dran, neben uns im Hochtaunuskreis, können wir ja manchmal neidisch sein, da liegt das richtige Geld. So viele Millionäre, wie da neben uns wohnen, also wir Frankfurter schauen ja in die gleiche, in die andere Richtung, aber auf die gleiche Ecke. Da sitzen die ganzen Millionäre, das ganze Geld. Mit dem Geld kann man so viel helfen. Wir können beten, dass sie, die das Geld haben und meistens auch die Entscheidungsträger sind, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen und wir können etwas verändern. Wir können bewirken, dass Gerechtigkeit auf unserem Globus Platz greift. Denn das Geld ist nicht dafür da, dass es Einzelne reicher macht, sondern dass es Gerechtigkeit wirkt. Gott möchte unser Gebet erhören. Und er hat viel mit uns vor. 2012 ist sein Jahr mit uns. Mit ihm, mit mir, mit der Allianz, mein Taunuskreis, mit der Allianz in den anderen Regionen der Region. Wir wollen dranbleiben am Beten. Die Allianz Gebetswoche ist das eine. Wir wollen weiter beten. Am Ende liegen Hefte aus, 40 Tage beten und fasten für die Passionszeit. Im ganzen Land tun wir uns zusammen und wollen beten für unser Land, dass das Evangelium in allen gesellschaftlichen Bereichen wieder wahrgenommen wird und die Christen den Mut haben, aufzustehen, es zu verkündigen durch Wort und Tat. Wir wollen eine große nationale Gebetskonferenz haben am Ostermontag, um aller Welt deutlich zu machen und uns Christen wieder auch den Mut des Auferstandenen zuzusprechen. Er ist der Retter, der lebt und immer noch die Menschen liebt. Und wir wollen nicht aufhören, das zu tun. Wir wollen uns als ganze Christen im Rhein-Main-Gebiet treffen bei den Marienschwestern am Samstag nach Fronleichnam, um gemeinsam für unsere Region zu beten, mal ganz ausdrücklich für die vielen verschiedenen Dinge, die in unserer Region so notvoll sind und die auch Gottes Hilfe brauchen. Machen Sie weiter mit. Gott hat mehr mit Ihnen vor, als nur, dass Sie es bewahren bis am Ende des Jahres 2012. Das mit der Nuss können wir vergessen. Das ewige Leben ist in Ihnen. Rechnen Sie damit, leben Sie damit und genießen Sie es jetzt schon. Nicht erst im Himmel. Was wäre es für ein Leben für die Raupe zu wissen? Ich kann hier fröhlich vor mich hinfressen, weil das ist nicht das Ende meines Lebens. Aber ich bin jetzt schon unterwegs als der, der weiß, dass er berufen ist, ein Schmetterling zu sein. Ich bin nicht das letzte Würmchen in meiner Nachbarschaft, in meiner Familie. Ich bin der Auserwählte Gottes, die Auserwählte Gottes. Und er, der Lebendige, lebt in mir. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du uns diese Wahrheit so tief ins Herz schreibst, dass wir sie nicht vergessen. Auch wenn das im Alltag so schnell wieder zugeschüttet wird. Ich bitte dich, dass du das heute in unserem Herzen nochmal neu festmachst, dass wir uns im Jahr da immer wieder dran erinnern, wenn die Not groß wird und die Sorgen so stark werden, dass sie alles dominieren. Du, der Lebendige, der Auferstandene, bist mit deiner Kraft in uns und du willst uns verwandeln, nicht erst im Himmel, sondern jetzt. Du lebst jetzt schon in uns. Wir haben jetzt schon Zugang zu dir. Was ein Vorrecht. Lehre uns zu beten, dass das, was wir an Vollmacht haben, dass wir es nicht zurückhalten, sondern einsetzen und damit dich ins Spiel bringen. Dich, den lebendigen Auferstandenen, der immer noch jeden Menschen, der über diese Erde läuft, liebt. Du hast jeden lieb in dieser Region. Und deshalb beten wir dafür, dass du die Menschen in dieser Region ganz neu mit deinem Evangelium berührst. Veränderst, verwandelst von der Raupe zu einer, die berufen ist, Schmetterling zu werden. Amen.
Jesus, dir ganz neu begegnen. Sie hörten eine Predigt der Freien Evangelischen Gemeinde Main-Taunus in Kriftel.
Du willst unser Leben segnen, lässt uns glauben und verstehen. Liebe wird niemals vergehen.